Die Predigt hat den Titel Das Heute des Herrn. Wenn Jesus Christus hier auf Erden einem Toten begegnet ist, dann ist dieser lebendig geworden. Ist er einem Kranken begegnet, dann ist dieser gesund geworden, sofern er das erbeten hat. Was dabei aber für alle gegolten hat, die in die Nähe von Christus gekommen sind, ob gesund oder krank, ob arm oder reich, ob hoch oder niedrig gestellt, ob angesehen oder verachtet, ob Unbeschuldeten auf Erden oder Schwerverbrecher, das ist das eine, das sie alle geeint hat. Jedes Herz musste sich offenbaren. Und in diesem Punkt war ja kein Mensch ausgenommen, der Jesus jemals begegnet ist, weder der Hohepriester noch die Samariterin am Brunnen und auch sonst niemand. Jetzt sind aber zwei Verbrecher in seiner Nähe, und zwar unfreiwillig. Sie werden neben ihm gekreuzigt, einer links und der andere rechts. Jesus aber in der Mitte, bekanntermaßen. Das ist eine sehr interessante Sache, diese wichtige, von Gott beabsichtigte Tatsache. Genau dorthin müssen wir ja ausgerichtet sein. Christus muss in der Mitte sein. Und jetzt heißt es, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, in Lukas 23, 39 steht das, bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Zwei Männer. Sie waren ganz gleich in Bezug auf ihr äußeres, vertanes, verlorenes Leben und beide hatten sie den gleichen üblen Weg hierher gehabt, hatten ihre Gerichtsverhandlung hinter sich und sie hatten beide das gleiche Urteil. Sie mussten beide den Tod eines Verbrechers sterben. Aber ihr Ende und ihre Ankunft in der Ewigkeit, die sind ganz verschieden. Warum? Wegen dem Mann, der zwischen ihnen am Kreuz hängt. Ja, jetzt müssen auch sie ihr Herz offenbaren. Die Nähe Jesu, die zwingt sie ja förmlich dazu. Und zugleich stehen vor unseren Augen Himmel und Hölle, Segen und Fluch, Seligkeit und Verdammnis. Damit tun aber beide ganz unbewusst die Herrlichkeit des Herrn in königlicher Weise kund. Schauen wir uns zuerst einmal diese beiden Verbrecher an, bevor wir den Heiland betrachten. Es steht im Vers 39, also einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Na, vom Wortlaut her wäre das doch keine verwerfliche Bitte, oder? So was würde heute in jeder Gemeinschaft mit Amen quittiert werden, nicht wahr? Dieser Mann ist ja in einer entsetzlichen Lage, da klingen solche Worte doch gar nicht so abwegig. Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Wir erinnern uns dabei vielleicht an die ungeschickte Rede eines verzweifelten Vaters in Markus 9,22, der sagt, kannst du aber etwas, so erbarme dich unser und hilf uns. Und was ist damals geschehen? Ihm wurde geholfen und seinem Kind. Der Mann hat die Barmherzigkeit Jesu doch erfahren. Aber hier redet die Bibel nicht von einer verfehlten Bitte, sondern von einer Lästerung. Und der weitere Verlauf der Sache, der gibt dir völlig recht. Und Hand aufs Herz, manche Bitte an den Herrn in unseren christlichen Gemeinschaften, die klingt ja auch recht fromm und ganz richtig und entspricht dem üblichen christlichen Wortstamm. Sie klingt vielleicht biblisch ganz korrekt und doch kommt sie aus einem völlig falschen Beweggrund. Denn es steht weder die richtige Herzenshaltung dahinter, noch das rechte Motiv und auch nicht der Glaube. Und das Schlimmste ist, es fehlt die Gottesfurcht. Und ich darf aber nicht den Herrn anrede, niemals das Wort außer Acht lassen, hätte ich Unrechtes vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört, wie es im Psalm 66, Vers 18 steht. Gott hält doch nur für die Aufrichtigen und Bußfertigen das Gelingen zur Umkehr bereit, so steht es in Sprüche 2,7. Die prekäre äußere Lage, die ist ihm dabei der Diener zum Heilen des Inneren des Herzens. Die Bibel nennt also nun die Rede des einen Schächers, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns, eine Lästerung. Warum, das wird uns im Weiteren klar werden, wenn wir nämlich die Rede und das Herz seines Mitverurteilten betrachten. Und man hält es ja gar nicht für möglich, dass ein Mensch in einer so entsetzlichen Lage im Angesicht des Todes und der Ewigkeit dazu imstande ist, den Herrn, den er schon eine Zeit lang als den stillen und fürbittenden Dulder miterlebt, jetzt mit Hohn und Lästerung zu überschütten. Aber es ist möglich. Es ist auch heute noch möglich. Oder meinen wir, der Teufel tut seine Sache nicht ganz an all jenen Herzen, die sich ihm überlassen? Das ist uns doch nicht neu und auch nicht fremd. Das kennen wir doch selber aus unserem eigenen Erleben, überall da, wo wir Christus nicht nachgefolgt sind, oder? Wird es bei solchen Menschen nicht je länger, je ärger? Das hat ja eine geistliche Dynamik. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, sagt der Herr in Matthäus 12, 30 und Lukas 11, 23. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und wo sich die bitteren Früchte eines sündenvollen Lebens geltend machen, da bricht über den Menschen Elend und Jammer herein. Und nicht nur über den gottlosen Weltmenschen. Kommt so einer aber in Kontakt mit Kindern Gottes und ihrem Glaubensleben, dann geht ja bald das Toben los. Weg! Weg mit eurem Christus! Weg mit eurem Gott! Der soll mir doch einmal helfen, wenn es ihn gibt. Na, wir kennen ja alle den Hohn und die schauerlichen Lästerungen, die aus einem Herzen kommen, das in dämonischer Weisheit wandelt, in Philosophie, in der Esoterik oder im Okkulten oder in der ganz gewöhnlichen menschlichen Bosheit, in Neid und in Hass, was auch keineswegs vor uns Christen Halt macht, wenn wir in Selbstsucht und bitterem Neid wandeln, wie das Wort in Jakobus 3,17 betont, dann lästern auch Christen. Und damit sei fürs Erste genug gesagt, denn der Herr selber, der schweigt. Auf solch glaubensloses Schreien und falsches Bitten, auf solche Lästerungen hin, hilft er auch nicht. Da verbirgt er seine Macht, da bleibt er still, da lässt er sich schmähen und lässt die Sünde ausreifen. Und er wartet, bis sie vollendet ist. Er ist ja seiner Sache sicher. Und diese Situation hier auf Golgatha, die ist eine sehr realistische Darstellung des Wortes aus Jakobus 1,15. Dort steht danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und so ist es auch dann tatsächlich gekommen im Leben und beim Ende dieses Menschen. Aber blicken wir jetzt hinüber. Auf die andere Seite des Kreuzes Jesu wenden wir uns dem zweiten Schächer zu. Der redet ja nicht zuerst, aber auch seine Herzensgedanken müssen nun bekannt werden. Und auch er muss sich vor dem wunderbaren Leidensgenossen in ihrer Mitte offenbaren. Womöglich hätten wir aber nie erfahren, was in seinem Inneren vorgegangen ist, wenn nicht der rohe Gemütsausbruch seines Leidensgefährten ihn aufgeregt hätte und seine tadelnden und bittenden Worte vom Heiligen Geist uns bewahrt worden wären. Aber so haben wir eine Geschichte voller Trost vor uns, die wir jetzt Zug um Zug betrachten können. Und das Erste, was wir von ihm hören, ist: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Na, worüber können wir da jetzt mehr staunen? Über den, der da redet, oder über das, was er redet? Da hat ein Mann in so einer Lage den Mut, einem anderen eine Strafpredigt zu halten, obwohl er selber wegen seiner eigenen Missetat genauso im Elend schmachtet. Aber das muss doch auch uns Mut machen, dass wir, die wir unser eigenes Elend oft genug so tief fühlen und es dann gar nicht mehr wagen, den Mund aufzutun, es auch tun. Wir kommen ja auch aus genau der gleichen Misere wie alle anderen Sünder. Er redet Gott zu den Menschen denn durch Sündlose oder durch Engel? Ist es nicht vielmehr so, dass er durch genauso arme Sünder redet, denen aber Erbarmung widerfahren ist? Würde nämlich ein Engel zu uns reden oder ein Nicht-Sünder, dann würden wir versuchen, uns herauszuwinden aus der Verantwortung. So aber redet unseresgleichen. Der verlorene arme Sünder zum verlorenen armen Sünder. Damit ist aber kein Ausweichen und kein Überheben möglich. Kein von oben herabreden. Nein, besonders hier nicht, auf Golgatha. Beide befinden sich ja im gleichen Gericht. Und doch predigt der eine dem anderen. Aber was? Was predigt er? Gottesfurcht. Er sagt, fürchtest auch du Gott nicht. Gottesfurcht predigt er seinem armen Gefährten und er straft ihn wegen seinem Mangel an Gottesfurcht. Und dass die ganze umstehende Menge tobt über den Heiligen ganz ohne Scheu, das kann er ja nicht beeinflussen. Aber dass sein Unglücksgefährte hier am Kreuz im Angesicht des Todes so ein gottloses Herz offenbart und lästert, das kann er nicht ohne Widerspruch stehen lassen. Es ist ja vieles nur Spielerei, nur theoretisches Glaubensleben, wenn wir fromm daherreden, solange es uns gut geht und wir bei den vollen Töpfen sitzen in guter Gesundheit. Aber hier ist die beinharte Realität. Und wir alle werden sie noch an uns selber verspüren. Was für ein Maß an Gottesfurcht muss wohl einer besitzen, der in so einer Lage einem anderen solch einen Mangel vorwerfen kann? Es ist ja an sich schon ein Widerspruch, dass ein gottesfürchtiger Mensch als Verbrecher an der Richtstätte hängend gefunden wird. Aber hat nicht gerade diese Gottesfurcht schließlich zu seiner eigenen Rettung gedient? Na, vielleicht hat er ja eine gute Mutter gehabt, sozusagen eine vom Typ Hannah oder Abigail, die ihm die Gottesfurcht von klein auf ins Herz gepflanzt hat. Aber dann ist der Teufel gekommen und hat Unkraut dazwischen gesät, so wie immer. Was geht da doch verloren in der Pubertät, bis weit hinein ins Erwachsenenalter? Dass er zu Fall gekommen ist, das steht jedenfalls fest. Und wie viel uns seine Gefängnismauern hätten erzählen können und wie sehr ihn die Verurteilung zum Tod am Kreuz erschüttert hat, das alles wissen wir nicht. Eines war ihm aber sicher klar geworden, die Sünde ist das Verderben der Leute, so steht's in Sprüche 14,34. Was seine Gefängnismauern gesehen und gehört haben müssen, das war sicher Wehmut, Leid, Reue und Buße, Selbstanklage und Gebet. Vielleicht kannte der Mann ja auch den 51. Psalm recht gut. Wie wertvoll ist doch die Gottesfurcht für den Menschen. Aber leider schwindet sie immer mehr in unseren Tagen und wäre doch so wertvoll gewesen, die tiefe Ehrfurcht vor dem heiligen, allwissenden Gott. Wer sie aber im Herzen hegt, bei dem kann sie zwar auch von Zeit zu Zeit kurz überschwemmt werden vom Strom der Sünde, sie wird aber trotzdem immer der Anker bleiben, an dem sich der Gefallene wieder fangen und hochwinden kann zu seinem Gott, zum Heil in Christus. Die Regel dabei ist die, die wir hier auf Golgatha sehen, genauso wie in unseren Tagen, der Gottlose verhärtet sich unter den Folgen seiner eigenen Sünde. Der Gottesfürchtige aber, der wird sich darunter bekehren. Und der Mann am Kreuz ist aber bei der Strafpredigt an seinen Gefährten nicht stehen geblieben, denn folgerichtig kommt jetzt ein demütiges Bekenntnis der eigenen Schuld. Er sagt, und wir in gerechter Weise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Was muss da in seinem Herzen vorgegangen sein, dass es zu dieser Aussage gekommen ist? Unter so fürchterlichen Schmerzen, in einer so trostlosen Lage, in diesem langsamen Todeskampf, da klagt dieser Mann nicht einmal, sondern er findet seine entsetzliche Strafe gerecht. Er findet, dass er sie verdient hat. Dieser Schächer muss einen sehr tiefen Eindruck von seiner Sünde gehabt haben. Und genau das ist es, was heute den meisten fehlt. Die Gottesfurcht und die tiefe Sündenerkenntnis. Beides wird auch nicht mehr primär ins Licht der Verkündigung gestellt, diese grundsätzliche Voraussetzung, die Gottes Wort uns hier vor Augen führt, die wird oft sogar einfach übergangen. Heutzutage würden viele Menschen in einer derartigen Lage nicht mehr sagen, ihre Strafe sei nicht zu hart und nicht zu grausam. Erkenntnis und Bekenntnis der Sünde, das ist der erste Schritt. Das ist die Grundlage der Bekehrung im Menschen. Und hier bei dem Schächer finden wir beide Komponenten mustergültig vor. Und deshalb ist auch seine Bekehrung eine mustergültige. Alles Weitere gestaltet sich dann ja nach der Basis, die gelegt ist. Und das sollten unsere heutigen Gemeinschaften einmal beherzigen, denn wir gewinnen die Menschen ja doch nur zu dem, womit und wodurch wir sie gewonnen haben, und weiter nicht und tiefer auch nicht. Das heißt, wir müssten Gott bitten, dass zuerst die Christen, und die es werden sollen, ganz allgemein eine viel tiefere Sündenerkenntnis bekommen, und allen voran wir selber. Gott muss wieder zu den Herzen reden, denn es gibt heute fast nur mehr oberflächliche Bekehrungen. Und dort auf Golgatha, da ist der Platz der Scheidung, im Angesicht des Todes und der Ewigkeit. Weil die traurige Oberflächlichkeit und Kraftlosigkeit der heutigen westlichen Christenheit hat ja hauptsächlich ihren Grund in dem Mangel an wirklicher Sündenerkenntnis und am fehlenden Bewusstsein der eigenen Unwürdigkeit. Daher kommt dann der Mangel an Buße, der Mangel an Gebet und am Anziehen des Christus, am Essen des Christus, das heißt am Leben aus ihm und seiner Gnade und Überwinderkraft. Aber wo keine Gottesfurcht ist, da bildet sich keine Sündenerkenntnis, daher keine Buße und kein wahres Christenleben, daher eingebildete, eingeredete Errettung. Na, zurück zum Text. Jetzt kommt vom Kreuz des Schächers her das nächste mutige Zeugnis. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Ist es nicht zutiefst erstaunlich, dass Gott für die fleckenlose Unschuld seines Sohnes einen Zeugen wie diesen, einen Sünder vom Kreuz her beruft, während sich sonst buchstäblich alle Stimmen gegen Jesus erheben? Denn nicht ein freundliches Wort ist zu seinen Gunsten gefallen im Prozess und hier auf Golgatha, nicht einer hat für ihn gesprochen, nur dieser Verbrecher jetzt. Dieser Mörder ist damit der Letzte, der vor Jesu Tod zu seiner Ehre ein Zeugnis ablegt. Und es wird ihm unvergessen bleiben vor Gott auf Erden und im Himmel. Woher aber kennt er denn Jesus so genau? Darüber erfahren wir nichts in der Schrift. Eine Tatsache ist aber, dass das Wirken Jesu bis ins Gefängnis bekannt geworden war. Das wissen wir schon von Johannes dem Täufer. Und auch die Haft des Schächers war vielleicht lange genug, um von Jesu Wirken zu erfahren. Ja, vielleicht sehnt er sich nach dem Befreier aus aller inneren Not schon lange. Wir wissen es nicht. Aber es ist gut vorstellbar, wie er alles schon früher aufgenommen hat, wenn er von den Taten und Worten Jesu gehört hat. Und eine Tatsache ist es auch, dass der liebende Vater Gott hier mit diesem Mann ein Denkmal seines göttlichen Erbarmens zur Ehre seines Sohnes setzen wollte und dass er so diese Sache der Vorsehung zugeführt hat. Und wir können aus dem synoptischen Text schließen, dass die beiden Schächer am selben Ort verurteilt worden sind und ihre Kreuze aufgeladen bekommen haben wie Jesus. Und dort haben die beiden Schächer Gelegenheit gehabt, Jesus zu beobachten, wie er sich verhalten hat gegenüber seinen Anklägern und gegenüber dem Volk. Und da haben sie wohl gehört aus Jesu eigenem Mund, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie bekamen auch klar mit, dass Pilatus von der Unschuld Jesu überzeugt war. Aber so geht es uns ja auch. Wir hören viele Worte und sehen viele Dinge, aber den Zusammenhang, den verstehen wir erst viel später und die Führung Gottes darin, wenn überhaupt. Auf dem Weg zur Schädelstätte haben sie die Worte Jesu dann noch gehört an Jerusalems Töchter, wo er sich selber das grüne Holz genannt hat und wo er für seine Verwerfung das Gericht angekündigt hat über Jerusalem. Und das alles muss diesen Schächer tief bewegt haben. Der andere, der hat damit nichts anfangen wollen oder können, als zu lästern. Bist du Gottes Sohn, dann hilf dir selbst und uns. Ihm war das Ganze lächerlich. Aber dem Bußfertigen muss das alles tief ins Herz gefallen sein und zu seinem Heil ausgeschlagen haben. Und wer weiß, wie viel Jesaja-Text er ja gekannt hat, aus früheren Kindheitstagen vielleicht, und jetzt, wo auf der Schädelstätte die Lästerungen über den Mann in der Mitte hereinbrechen und wo seine Hände und Füße durchgraben sind und er nicht mehr aussieht wie ein Mensch, so dass man das Angesicht verbirgt von ihm, was keinem der Schächer mehr gelingen konnte, weil er selber keiner eine Hand frei hatte, da muss Gott in diesem Mann alles, was er gesehen und gehört hat, zu seinem Heil bewegt haben. Und es kann gut sein, dass viele der Weissagungen des Alten Testaments über den Messias vor seinen Geist getreten sind, denn wer da hat, dem wird gegeben. Der Mann ist an und für sich eines der größten Wunder der Bibel, denn in dem leidenden, zerschlagenen Mann in sich am Kreuz den Messias zu erkennen, das ist schon ein starkes Stück im Glauben. Und eines noch, er hat ja vom Kreuz Jesu her die erschütternde Fürbitte Jesu für seine Feinde gehört. Und wer weiß, wie viel von dem allen, was wir jetzt angedacht haben, wirklich in sein Herz gekommen ist. Eines jedenfalls sehen wir, dass er das Wenige, das er gehabt hat, treu benützt hat und darin hat er sein Heil gefunden. Er spricht uns das jetzt nicht allen ins Herz? Ist uns dieser Verbrecher in seinem Glauben nicht ein ganz beschämendes Vorbild? Wir wissen vom Herrn Jesus heute viel mehr aus der Schrift und wir sind jetzt gerade nicht in einer so schmerzhaften Situation, die uns nahezu alle Sinne raubt. Wir wissen vom Sterben des Herrn um unsertwillen und von seiner Auferstehung und von seiner Himmelfahrt zu unserer Gerechtigkeit. Wir wissen, dass er zur Rechten Gottes Platz genommen hat und wir wissen von der ewigen Herrlichkeit durch ihn. Aber wie wenige hier in unserer Zeit, ja wie wenige in den christlichen Gemeinschaften nutzen und achten den Wert dieser Erkenntnis zu ihrem Heil und zum Heil der anderen. Der Schächer, der hat sich nicht irritieren lassen vom schrecklichen Kreuz und von der ganzen Schmach um Christus herum. Und seit Jahrhunderten ist uns allen durch das Kreuz zum Ehrenzeichen geworden, allen Völkern zum Heil, wie Paulus zusammenfassend schreibt und die Galater im Vers 14 des 6. Kapitels: Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Aber wie viele gehen daran eiskalt vorbei und betrachten es von ferne, statt sich für mitgekreuzigt zu halten in Christus in der Praxis. Aber dort auf Golgatha, da hängt ein Mann und er kennt in dem blutigen Gekreuzigten neben ihm seinen Retter und Heiland und König. Bisher hat er nur zu seinem Verbrecherkumpanen gesprochen. Und zwar hat er von Jesus zu ihm gesprochen. Jetzt aber endlich wagt er, zu Jesus zu sprechen. Und jetzt kommt endlich seine schüchterne Bitte an den Herrn selbst. Und mit ihr bricht sein schier unwahrscheinlicher Glaube hervor. Es ist eine der kühnsten und überraschendsten Bitten, die je ausgesprochen worden sind. Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und dieser gekreuzigte Übeltäter ist der erste Mensch, ist der erste Sünder, der den tiefen Sinn der Überschrift auf der Tafel über dem Kreuz Jesu verstanden hat. Es ist unfassbar, in dem Moment, wo jede Hoffnung auf den Messias in allen Umständen am tiefsten erschüttert ist, wo sie am unmöglichsten scheint, wo jeder Glaube erstirbt, da erhebt sich der Glaube dieses Mannes zu einer unerschütterlichen Gewissheit. Das ist einer der glänzendsten und schönsten Lichtpunkte im Erdenleben unseres Herrn, solchen Glauben zu finden, mitten im schwierigsten Umfeld, im schwersten Leid. Es war nur ein kurzes Wort, das der Schächer zu Jesus gesagt hat, nur eine kurze Bitte. Und doch enthält diese Bitte alles, was zu einer wahrhaftigen Bekehrung da sein muss. Der Mann hatte, als er sie aussprach, selber die notwendige Sündenerkenntnis, gefolgt von einem aufrichtigen Sündenbekenntnis. Dazu kam seine tiefe Buße und der einfältige Glaube an Christus, begleitet von der tätigen Liebe und der bittenden Hoffnung auf Christus. Innerhalb weniger Augenblicke reifen in diesem zum Tod verurteilten Sünder alle diese wesentlichen Früchte vom Baum des neuen Lebens heran, wie wir sehen. Und wenn wir es recht bedenken, ist das ja auch unsere Ausgangssituation. Auch für uns sind diese Erfordernisse eine unveränderliche Notwendigkeit. Allerdings spricht man heute leider in vielen evangelikalen Gemeinden nur mehr wenig von Sünde und Buße, von Einfalt und Wahrheit, gepaart mit Liebe und Barmherzigkeit. Aber ist doch viel lieber gleich fröhlich miteinander. Der Ernst Gottes, der interessiert kaum mehr. Gottes Hass auf die Sünde, die ist dem Humanismus geopfert worden. Aber der Mann dort auf Golgatha, dieser Verbrecher, der hatte für so etwas keinen Sinn. Der hatte nicht mehr viel Zeit. Wenige qualvolle Stunden nur mehr. Da wird jeglicher Gedanke schwer, weil der Schmerz alles dominiert. Und er wusste genau, dass er nur noch diese eine Gelegenheit gehabt hat. Und es war ihm klar, wie kurz seine Lebensspanne jetzt noch war. Man spricht von Schächergnade, wenn sich jemand kurz vor seinem irdischen Ende noch bekehren darf. Die wird aber nur ganz, ganz wenigen gewährt. Und die ist nicht unproblematisch. Aber etliche scheinen doch immer wieder damit zu rechnen, dass sie nur viel Zeit haben. Aber du Narr, sagt Gott, diese Nacht kann deine Seele von dir gefordert werden. Und Römer 11, 22 spricht von der Güte und vom Ernst Gottes. Und wer nicht bei der Güte Gottes bleibt, der wird abgehauen werden, sagt das Wort. Da ist kein Spielraum im wahrsten Sinn des Wortes. Es gibt ja in jedem Fall vor der engen Pforte keinen Spielraum. Und der Schächer, der hat gewusst, dass es eine unsichtbare Ewigkeit gibt, ein Himmelreich. Und er wusste, dass der Mann neben ihm am Kreuz der König dieses Reiches ist. Dass Jesus der Mann ist, von dem dort im Himmelreich alles abhängt. Der souverän herrscht und der jedem dort sein Teil gibt. Und genau danach gestaltet sich jetzt der Inhalt seiner Bitte. Im Bewusstsein seiner Unwürdigkeit begehrt er in tiefer Demut nichts. Nichts als ein barmherziges Andenken des Herrn an ihn. In allen schweren Krankheits- und Erlebnisfällen steht besonders dem glaubenden Menschen immer wieder die Verhältnisfrage von Schuld und Leiden vor dem Herzen. Auch der erfahrenste Prediger entkommt dem nicht, wenn er monatelang auf dem Krankenlager liegt oder im Gefängnis schmachtet. Wenn die Gedanken auch die geringste Schuld immer wieder bei sich selber suchen und auch finden. Doch das Leiden, das nimmt darauf keine Rücksicht. Die Lösung liegt ja nicht im Ende meines Leidens, sondern in Christus. Aber so ist das Leiden in jeder Form dem Bußfertigen ein Wegweiser, ein Begleiter und ein Helfer hin zu dem, der ihn retten kann, wenn er ihn auch vom Schmerz nicht befreit. Auch Paulus konnte davon ein Lied mit tiefklingenden Strophen singen. Ja, selbst hier bei dem bußfertigen Schächer gilt bereits das Wort durch Leiden Himmel an. Auch er muss durch Trübsal in den Himmel. Eine Voraussetzung war dem Mann dort am Kreuz, dem Schächer, allerdings leichter gemacht. Die eigene Nichtigkeit, die hat er erkannt. Schier automatisch war er der Kleinste im Himmelreich. Und erst recht dann, wenn ihm seine Bitte genehmigt wurde. Viele sprechen zwar ebenso auf eben diese Weise, ihre Worte klingen dementsprechend, aber in ihren Herzen, da fällt es noch weit zu jener tiefsten Stellung vor Gott. Der Mann dort am Kreuz, neben Jesus, dieser eine, bußfertige Mann, der hatte nichts, aber auch schon gar nichts vorzuweisen bei Sünden und Schmerzensnot. Aber er hatte den Heiland in unmittelbarer Nähe und da hat sich sein Herz geoffenbart. Vielleicht hat er auch Psalm 84,11 gekannt, jedenfalls drängt sich dieser Vers hier förmlich auf. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Und ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Und eines ist gewiss, der Schächer hat gewusst, dass er Jesus als dem Herrn vertrauensvoll sein künftiges Los in der Ewigkeit überlassen darf. Und er hat gewusst, wenn ich in seinem Gedenken bin, das genügt. Er wird mich bergen, er wird mich beschützen und das war ihm genug. Mehr hat er nicht begehrt. Aber das hat er mit allem Ernst begehrt. Und darin hat er für die Ewigkeit sein höchstes Glück gesucht. Na, was bewundern wir jetzt mehr an ihm? Seine tiefe Demut oder sein kindliches Vertrauen in dieser Situation, dem blutüberströmten, zerschlagenen Heiland gegenüber, der nicht herabsteigt vom Kreuz, der keinerlei Demonstration seiner Macht anstrebt, der keine Anstalten macht, überhaupt königliche Macht und Würde zu zeigen, nach Menschenweise. Hatte Jesus schon damals zu der Syrophönizierin gesagt, um deren wegen er über 100 Kilometer mit seinen Jüngern gegangen ist, O Weib, dein Glaube ist groß. Aber was war das hier denn für ein Glaube? Ein Glaube, der offensichtlich der völligen Unmöglichkeit getrotzt hat, in dem zerschlagenen, angenagelten Heiland den Herrscher des kommenden Himmelreichs zu sehen. Das war diesem Mann gegeben, diesem Verbrecher, diesem Sünder. Ist das Individuelle aber nicht das gleiche Prinzip bei ihm wie bei dem blinden Bartimäus, bei der Syrophönizierin und bei jedem anderen, der mit Christus in Verbindung gekommen ist und gerettet wurde von seinen Sünden? Es ist in jedem Fall der Einzelne, es ist immer die individuelle Begegnung zur Rettung. Hinterfragen wir das biblisch, was hat ihn denn gerettet? Die schon angesprochene Schächergnade? Was bedeuten würde, dass ein Mensch kurz vor dem Tod noch seinem Heiland begegnen und hinüberrutschen kann? Geht das so in allen Fällen, wo davon berichtet wird? Was sagt der Herr selber dazu? In Matthäus 10, Vers 32 sagt er, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Aber genau das war ja des Schächers Tun. Führen wir uns seine Worte noch einmal vor Augen. Wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dies aber hat nichts Unrechtes getan und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Er hat Jesus bekannt als den Unschuldigen und er hat ihn bekannt als den Herrn. Jetzt sei uns eine Frage gestattet zu der sogenannten Schächergnade. Ein Mensch, der den Herrn nie gekannt hat, der ihn ein Leben lang nie kennen wollte, der sollte auf dem Sterbelager den Herrn noch bekennen können? Der weiß ja nichts von Jesus. So ein Mensch kann wohl in seiner Todesangst um Gnade bitten, denn es heißt ja, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Aber wird dieser Mensch noch den Herrn bekennen können vor den Menschen? Apropos kennen, Woher wusste der bußfertige Schächer, dass Jesus kommen wird in seiner Königsherrschaft? Das war ja seine Bitte: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus antwortet: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Darum hätte er nicht zu beten gewagt, der Mann. Und wir sehen, wieder einmal ist die Gabe Gottes größer als all unser Bitten und Verstehen. Die beiden Räuber zu Seiten des Herrn, die sind von Gott gegebene Vorbilder für uns. Sie stellen die Scheidung dar, die sich in der Menschheit vollzieht, durch das Kreuz und durch die Person Jesu. Über diese Erde gehen jetzt nur mehr zwei Klassen von Menschen. Die einen gelangen zum ewigen Leben, die anderen fahren in die Verdammnis. Aber nicht die Sünde scheidet sie. In Bezug auf die Sünde bildet die Menschheit nämlich nur eine einzige Klasse. Denn alle sind Sünder, ohne Ausnahme. Verschieden sind wir nur nach dem Grad der Verschuldung. Aber Golgatha scheidet die Menschen vielmehr in zwei Klassen. In Bußfertige, die nach Erlösung und Heil dürsten und die im Glauben an Christus Rettung finden. Und in unbußfertige Menschen, die in ihrer Schuld sterben. Wo immer gepredigt wird vom Kreuz Christi, wird dasselbe Resultat entstehen, das wir hier vor uns sehen in den zwei Schächern. Auch wenn man das Ergebnis nicht gleich so deutlich sieht wie hier. Seit Christus sein Blut vergossen hat, zur Vergebung der Sünde, kann uns nicht mehr die Sünde verdammen, sondern nur mehr unsere Unbußfertigkeit. Aber jetzt schauen wir endlich weg von all dem Menschlichen, weil im Menschlichen liegt ja keine Rettung. Folgen wir lieber Gottes Wort. Es steht in Hebräer 12 ab dem ersten Vers: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinwegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Das sollen wir und das wollen wir nun tun, hinwegschauen auf Christus, denn Jesu Antwort an den bittenden Verbrecher, die ist eine unbeschreiblich schöne. Schauen wir aber noch einmal ringsum vorher. Da ist nichts als Schmähung und Lästerung. Und auf all das erwidert der Herr nichts. Nichts. Kein einziges Wort. Aber jetzt, wo da ein bußfertiger Sünder zu ihm fleht, da lässt er ihn nicht einen einzigen Augenblick warten auf die Antwort. Wir kennen das ja schon aus vielen biblischen Begegnungen, die alle ganz ähnlich verlaufen sind. Wir kennen das aus dem gesamten Wort Gottes, weil Gott es so versprochen hat. Steht in Jesaja 65, 24: Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Es wäre doch so gut, auch und gerade für uns, wenn wir das barmherzige Herz unseres Herrn diesbezüglich besser kennen würden und wenn wir die so einfache Kunst des demütigen und glaubensvollen Gebetes besser geübt hätten. Es ist ja völlig unmöglich, dass wir den ganzen Trost in seinem vollen Umfang begreifen, der herausquillt aus dieser Antwort des Heilands an den Bittsteller, wenn er sagt: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieses Wort ist ja wie eine Zusammenfassung des ganzen Evangeliums in einem kurzen Satz. Es ist, als ob alle Gottesverheißungen in einen einzigen rettenden Lichtstrahl zusammenfließen. Und dabei nimmt der Herr die Huldigung des Schächers ganz selbstverständlich an. Sie ist für sein Verständnis völlig in Ordnung. Das muss man heutzutage ja leider besonders betonen, wo Jesu Göttlichkeit und Anbetungswürdigkeit in Frage gestellt wird von einer verirrten Christenheit. Apropos verirrt, genau das hat sich der gekreuzigte Schächer eben nicht. Der Höhenflug seines Glaubens, so kann man das ja mit Recht bezeichnen, der hatte ja seine Basis in seiner Gottesfurcht und in seiner tiefen Sündenerkenntnis. Und genau das ist heute in der westlichen Christenheit das Problem. Das fehlt immer mehr. Man redet viel von Endzeit und verliert im Gegenzug doch mehr und mehr die Gottesfurcht. Man hört nur mehr selten Worte wie Jakobus 3,2, denn wir alle verfehlen uns vielfach, oder 1. Johannes 1,10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ja, aber wohin sollen wir denn gehen, wenn wir uns verfehlt haben? Zu wessen Füßen sollen wir denn dann landen? Wer ist denn dann unsere Hilfe, wenn wir nicht zu Jesus beten dürften? Nehmen wir noch ein Wort aus dem ersten Johannesbrief dazu. In Kapitel 2, Vers 4 sagt er, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, er ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer uns sagt, dass der Christus nicht Gott ist, der bringt uns um die Gelegenheit zur Buße und um die Gelegenheit zur Rettung. Aber wer sonst soll denn die Werke des Teufels in uns zerstören, wenn wir nicht zu ihm rufen dürften, wie in manchen Gemeinden jetzt gesagt wird? Nein, der Schächer, der hatte sich nicht verirrt in seinem Glauben. Das hat ihm der Herr selber bestätigt. Und wer kann Sünden vergeben, wenn nicht Gott? Aber der Herr geht ja darüber hinaus. Er geht sogar darüber hinaus. Er bietet dem Bußfertigen, dem Reumütigen noch Höheres, noch Größeres, als der zu hoffen und zu begehren gewagt hat. Mit dieser seiner herrlichen Antwort, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Mann hat denn nur ein Andenken begehrt und der Herr hat ihm stattdessen und darüber hinaus sofort eine in Ewigkeit bleibende Gemeinschaft zugesprochen. Der Sünder hat die gebeten, von Gottes Barmherzigkeit nicht vergessen zu werden, wenn der Herr einst erscheinen wird mit seinem Reich. Das wollte er. Bekommen hat er dafür ein Heute und ein Ewig im königlichen Schutz, im Paradies. Fragen wir uns an dieser Stelle doch einmal selbst. Was erwarten wir denn? Was erwarten die vielen Menschen auf den vielen Konferenzen, auf den Glaubenskonferenzen, auf den Endzeitkonferenzen, in den Seelsorgegesprächen? Es steht zu befürchten, dass die heutige Christenheit sich eine Art Show erwartet bei Christi Wiederkehr in ihrer Sensationsheischerei, aber längst nicht mehr beherzigt, dass das Reich Gottes inwendig in uns sein muss. Einem Menschen seine Sündhaftigkeit anzuzeigen, das gehört zur Gnade Gottes. Und deshalb sehen sich die ernstesten Gläubigen selber immer als die ärgsten Sünder. Denen kann ja Gott am meisten aufzeigen, dass sie Sünder sind und wo es bei ihnen fehlt und noch fehlt. Und so haben gerade jene, die am nächsten bei Jesus sind, den Eindruck, dass sie die Vergebung am ehesten benötigen. Je weiter ein Mensch innerlich von Gott entfernt ist, umso sündloser kommt er sich vor. Wir reden hier von Christen, beziehungsweise solchen, die sich dafür ausgeben. Nun, was begehren wir? Was erbieten wir? Was werden wir erhalten? Der Mann am Kreuz, dieser eine Schächer, der hat die unmittelbare Nähe des Königs, des Herrn, des Sohnes Gottes genossen, wiewohl im schwersten Leid und im tiefsten Sündenbewusstsein, ja im Angesicht des nahen Todes, und er ging es sehr vorsichtig an. Er konnte ja nichts erwarten für sich. Aber er hatte Glauben und er hatte Hoffnung, die er in Jesus als dem Messias setzte. Er hat auf die herzliche Barmherzigkeit seines Gottes gesetzt. Gott kennt ja die tiefsten Geheimnisse unseres Herzens, so steht es im Psalm 44, Vers 22. Er weiß mehr über uns als alle unsere Bekannten, als unsere geistlichen Geschwister und auch als wir selber. Er kennt ja deine innersten Nöte. Das Dümmste wäre also, wenn wir uns dem nicht anvertrauen würden, der uns durchschaut, mit allen unseren Sünden, nicht wahr? Als ich diese Predigt vorbereitet habe, bin ich 2 Stunden vor einer Untersuchung mit meiner Thrombose gestanden und ich war innerlich doch sehr verunsichert. Da geht etwas vor im eigenen Herzen, ein Geheimnis, das in seiner tatsächlichen Auswirkung niemand besser kennt als Gott, auch ich selber nicht. Da kann ich nicht hin. Deshalb, wir sind alle geworfen auf die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, auch du. Und es ist nicht mehr allzu weit hin zu dem Moment, wo der in Jesus begnadigte Verbrecher nicht nur zu einer Untersuchung gehen muss, von der viel abhängt, sondern in die Ewigkeit. Also was bitten, was vom Herrn bitten? Und sehr oft ist meine Bitte reduziert auf, oh Gott, sei du mir Sünder gnädig. Damit habe ich nie aufhören können. Obwohl ich als gutes Kind mit der Vergebung rechnen darf, aufgrund von seinem Wort. Aber wie oft muss ich mich täglich fragen, warum habe ich das jetzt gedacht? Warum habe ich das jetzt gesagt oder getan? Aber der Schächer, der hat sehr unklare Begriffe gehabt vom Reich Gottes. Also geht es aber auch uns, nicht wahr? Wir sitzen in unseren Versammlungen und die irdische Lebenszeit läuft ab, Tag für Tag. Und oft ist unser Glaubensleben wie eine Spielerei, wie eine theoretische Übung. Dieser Mann dort aber, der war in die Realität hineingehängt. Der hatte nicht mehr viel Zeit. 3 Stunden vielleicht und ein paar Minuten vielleicht dazu. Und wir? Wäre es nicht angebracht, angesichts des Glaubens dieses Mannes und der wunderbaren Antwort seines und unseres Herrn, viel bewusster, viel näher am Herrn zu bleiben, und zwar dauerhaft? Ein älterer Glaubensbruder hat mir neulich erzählt, wie er 3 Monate unter einem Sauerstoffzelt hat liegen müssen, in einem Zimmer, ganz allein auf der Intensivstation. 3 Monate unter diesem kleinen Zelt. Und das nach einer schweren Herzoperation, wo er von den Ärzten schon abgeschrieben gewesen war, weil keine Herztätigkeit mehr da war. Aber dann ist der Herzschlag wiedergekommen. Er hat mir gesagt, in so einer Zeit, da kommt es dann darauf an, was du vorher in deinem Herzen gespeichert hast von Gottes Wort, womit du dich beschäftigt hast, womit du dich angefühlt hast, denn angesichts des Todes, da kommt der Teufel mit allen Geschossen, die er aufbieten kann. Da hat zum Beispiel ein Bruder als Kind einige Äpfel gestohlen und auf dem Sterbebett hat der Teufel ihm dann das serviert. Du hast ja nicht Buße darüber getan. Und dann ist die nächste Jugendsünde gekommen und die übernächste. Soweit der Bruder. Jetzt aber Hand aufs Herz. Wer von uns hat denn immer seine Bibel oder einen Teil davon mit in der Eisenbahn, im Wartezimmer, in der Pause? Wer nützt denn wirklich jede Gelegenheit, um beim Herrn zu sein, bei seinem Wort und seiner Brust zu seinen Füßen? Um das Herzgefühl zu bekommen mit Gottes Wort und in allem dankbar zu sein. Aber wir haben diese Sache jetzt hier vor uns, Golgatha, ein Kreuz in der Mitte und je eines links und eines rechts und darauf je ein Mensch in seinen letzten Erdenstunden. Nein, auch wir wissen nicht viel mehr von dem, was uns da drüben erwartet, so wie der bußfertige Schächer. Und wenn wir meinen, wir wüssten da viel, dann haben wir uns dabei verrannt. Aber eines zeigt uns jedenfalls diese Geschichte, die überfließende Barmherzigkeit Gottes. Ein Platz in seinem Reich wird dem Schächer zugesprochen. Die Tore des Paradieses sind ihm geöffnet vom Herrn persönlich. Das Beste und Schönste sind für mich die 2 herrlichen Worte dabei. Mit mir. Mit mir wirst du heute noch im Paradiese sein. Bedenken wir das ganz gleich, in welcher Situation wir uns jetzt gerade befinden, ob wir krank sind oder nicht, ob wir ängstlich sind oder nicht, ob wir meinen, wir wüssten etwas oder nicht. Mit mir, sagt der Herr. Und diese alles Hoffen übersteigende Zusage, die muss die letzten schweren Stunden des Schächers versüßt haben, mit Himmelstrost. Es ist unverständlich, wie viele Menschen sich hier aber selber den Weg verstellen, statt jetzt sofort in einfachen kindlichen Glauben dankbar die Seele ihrem liebenden Retter anzuvertrauen. Da suchen sie Beistriche in den Text hinein zu manövrieren, haben 1000 Ausflüchte, schieben alles auf die lange Bank. Und dieser Schächer, der hat wohl sein furchtbar schmerzvolles Leiden zu Ende tragen müssen, aber der Stachel, der war jetzt abgebrochen. Der Friede Gottes war in sein Herz gekommen. Stellen wir uns nur einmal vor, der Herr Jesus würde uns persönlich und deutlich vernehmbar zusagen, und das wenige Stunden vor unserem irdischen Abgang, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da wird sie doch taghell, unsere Dunkelheit. Da ist sie die selige, die ganz gewisse Hoffnung, da sind die Schmerzen gelindert. Und das empfand der Schächer ganz besonders dadurch, dass er in der Leidensgemeinschaft mit Jesus war, der ja für seine, des Schächers Sünden, dort litt. Stecken und Stab war ihm die gnadenvolle Nähe seines guten Hirten. In Offenbarung 14,13 steht, ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Das ist doch etwas vom Köstlichsten, dass wir wissen, dass wir einen Herrn haben, der in seiner Gnade nicht eingeschränkt ist, der alles überschwänglich tun kann, über alles, was wir bitten, über alles, was wir verstehen. Und das zeigt und beweist uns diese Geschichte vom Schächer am Kreuz. Der Herr selber spricht bußfertige Sünder los, macht sie zu Gerechten. Er macht arme, bußfertige Schächer zu Kindern Gottes. Das alte Wort Schächer, das bedeutet Räuber, Verbrecher und Mörder. Er nimmt die Todesangst und die Furcht vor dem Gericht weg von gläubigen Seelen. Er erquickt Sterbende mit süßen Himmelstrost und mit der sicheren Hoffnung des ewigen Lebens. Er schließt den Himmel auf für die, die an ihn glauben und in ihm bleiben. Das alles ist sein königliches Recht. Es ist das Recht dessen, der gekreuzigt worden ist, damit er mit seinem Blut all diese Gnade an vielen Tausenden ausgeübt hat und noch weiter ausübt. Noch stehen sie offen, die Tore des Paradieses, dieser ewigen Heimat des Menschen, offen für alle jene, die durch ihn zu Gott kommen sollen. So steht es in Hebräer 7,25. Und der Weg dazu ist so einfach, so klar, dass auch die Toren, das sind die Sünder und die Einfältigen, nicht irren können, wenn sie ihn wirklich suchen. Das steht in Jesaja 35,8. Und kein Unreiner wird dort gehen, aber alle, die ihn anrufen und in ihm bleiben und ihn vor den Menschen bekennen, die werden dort wandeln. Jetzt schon und bis er sie heimruft in seines Vaters Haus. War es ein Mörder, ein Verbrecher, ein Räuber, der der Erste gewesen ist, der diesen Weg gefunden hat und ihn gegangen ist, dann darf sich doch keiner von uns beklagen, dass der Weg schwer zu finden wäre. Nicht wahr? Der Herr Jesus sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was für ein Heiland und was für ein Heil. Amen. Amen.